Staffel 2. Folge 2. Oh mein Gott, ein echtes Furzkonzert. Hallo und herzlich willkommen bei Apropos Po, der Podcast rund um den Allerwertesten. Ich bin Katharina, Proktologin mit Herz und Humor und vor allem einer großen Liebe zum Bereich, über den sonst kaum jemand spricht, den wir aber alle haben.
Den Po?
Ja!
Ich bin Anne, ihr kennt mich schon. Ich bin wie immer als neugierige Gesprächspartnerin hier und... Heute geht es um den Pups.
Ganz genau. Doch bevor wir starten, möchte ich nochmal dazu ermuntern. Wenn ihr Fragen habt, euch etwas komisch vorkommt oder ihr Ideen für neue Folgen habt, schreibt gern auf Instagram unter @apropos.po oder per Mail unter schreibmir@apropos-po.de. Das wird natürlich verlinkt in den Shownotes.
So, und heute geht's um ein Thema, bei dem ich mich im Vorfeld mehrfach kringelig gelacht habe. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es nicht nur zum Lachen einlädt, jedenfalls nicht, wenn die Hose spannt und man ganz schlimme Bauchschmerzen hat. Nämlich, ist das, was da in meinem Bauch passiert, eigentlich normal? Wir reden über Furze, Pupse, Gase, Winde oder medizinisch Flatulenzen. So hast du es genannt, nicht Flatulenzchen, sondern Flatulenzen.
Ja, sehr wohl, Flatulenzen. So heißen Furze medizinisch. Ganz egal, wie man es nennt, wir alle flatulieren. Jeden Tag.
Aber ich glaube, manche schon mehr als andere, oder? Also es gibt ja wirklich Leute, die produzieren ein ganzes Furzorchester. Manchmal mehr und manchmal weniger stinkend.
Ja, so ist es wirklich. Und zuweilen kann tatsächlich ein echtes Furzkonzert bestehen, ja. Und das kann auch völlig normal sein, aber manchmal steckt auch etwas dahinter. Heute klären wir also, was ist normal, was ist nicht normal, warum pupsen manche mehr, was hat die Ernährung damit zu tun und was ist eigentlich ein Vaginalfurz und wieso der nichts mit der Verdauung zu tun hat. Das war jetzt aber eher... ein Elefant, oder? Ich weiß nicht. Also, der Durchschnittsmensch lässt auf jeden Fall so etwa 10 bis 25 Winde, also Pupse, am Tag ab. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, haben wir ja schon gesagt. Und ganz häufig ist es vor allem in der Zeit kurz nach dem Essen. Und übrigens möchte ich auf jeden Fall hier klarstellen, es ist gesünder zu pupsen, als es zu unterdrücken, also wirklich einzuhalten.
Ja, ich kann mich erinnern, als du mir wir reden nicht das erste Mal über Pupse. Vielleicht sollten wir das mit unserem Publikum transparent machen.
Was soll ich sagen? Berufsbedingt. Du kennst mich ja schon länger.
Und es hat mich auf jeden Fall sehr entspannt, als du gesagt hast, dass es normal ist und dass man es nicht unterdrücken soll. Und ich könnte mir vorstellen, dass ja dieses Wissen schon dazu führt, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich etwas entspannter fühlen.
Ja, vielleicht, ja. Ich hoffe es auf jeden Fall. Entscheidend ist definitiv nicht die Menge, sondern ob es weh tut, ob man ständig sich aufgebläht fühlt, ob die Pupser plötzlich anders riechen als sonst, ob vielleicht sogar ganz unkontrolliert die Luft rauskommt, also man das nicht unter Kontrolle hat. Und auch, ob diese ganze Pupserei die Lebensqualität einschränkt. Das kann ja auf ganz unterschiedliche Weise sein. Und falls etwas davon der Fall sein sollte, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick drauf.
Ja, also besonders beliebt sind Situationen im Fitnessstudio oder beim Yoga, wenn man gerade viel Gewicht stemmt oder die Position ändert und dann auf einmal ganz viel Luft rausgepupst wird. Aber wo kommt denn die eigentlich her?
Das kann man in einem Wort so gar nicht sagen. Wen wundert's? Es ist nämlich wieder so, es kommt drauf an. Zum Beispiel kann es sein, dass einfach jemand ganz viel Luft schluckt. Also zum Beispiel durch so hastiges, schnelles Essen, so Schlingen, weil man keine Zeit hat. Oder durch Reden, während man isst. Kaugummi kauen ist auch sehr häufig so mit ein Grund. Beim Joggen zum Beispiel, wenn man einfach schnell atmet und viel Luft einatmet und dann auch schluckt. Rauchen oder Kohlensäure in Getränken. Das alles kann sozusagen dazu führen, dass einfach viel Luft überhaupt erstmal reinkommt, in den Magen-Darm-Trakt kommt. Eine andere Möglichkeit ist, dass viel Gas produziert wird, also viel Gas entsteht bei dem Verdauungsprozess. Besonders wenn Bakterien viel Ballaststoffe, Zucker oder so künstliche Süßstoffe abbauen. Und auch wenn es ein Ungleichgewicht von, ich sag mal, guten und für uns nicht so guten Darmbakterien gibt.
Also eigentlich, du hast ja am Anfang gesagt, dass es vor allen Dingen passiert, wenn man zum Beispiel sehr hastig oder schnell was runterschlingt. Also wäre der erste Schritt sowas wie langsamer essen, mehr kauen, bisschen entspannen. Und in meinem Fall keine Zwiebeln und Knoblauch roh essen, weil ich zum Beispiel weiß, dass mein Bauch da ganz empfindlich drauf reagiert.
Ja, in der Tat, das allein reduziert schon wirklich erstaunlich viel Luft und gerade auch dieses langsame Essen und dieses viel Kauen. Und ne, nahrungsmäßig gibt es natürlich so ein paar Klassiker, die für vermehrte Gase sorgen. Hier Kohl bzw. Zwiebeln, hast du schon erwähnt, aber Kohl und Lauch sind wirklich Klassiker. Auch so Linsen, Bohnen, Kichererbsen, die sind zwar sehr gesund, aber eben auch gasbildend.
Ja, wobei, also ich habe es zu Hause so gelernt, dass man Linsen, Bohnen, Kichererbsen und sowas auf jeden Fall 24 Stunden vor der Zubereitung im Prinzip einweicht, damit der Bauch das besser verdauen kann und einfach ein bisschen besser damit zurechtkommt. Vielleicht so als kleiner Tipp, wenn man Hülsenfrüchte mag, aber sie nicht direkt gut verträgt, fängt man mit sowas an.
Vielen Dank, dass du das erwähnst, dann muss ich das nicht tun. Genau, man kann nämlich wirklich viel selbst machen. Andere Klassiker sind sowas wie Äpfel, Birnen, Weintrauben, die haben viel Fructose, Proteinprodukte, so Eiweißshakes und so.
Oh ja, da habe ich auch schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja,
manche machen wirklich richtig pupsig, oder ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Süßstoffe, so Sorbit, Xylit, Sachen in Kaugummis oder Eiweißriegeln oder so in Anführungszeichen zuckerfreien Snacks. Auch und auch für manche Menschen Lebensmittel, die viel Histamin enthalten. Auch das kann Blähungen auslösen. Und dann gibt es natürlich so Sonderfälle, tatsächlich, ich sag mal, Unverträglichkeiten, also Laktoseintoleranz oder eine Fructose-Malabsorption, wenn man diesen Zuckerstoff nicht gut aufnehmen kann im Körper, wenn man Gluten nicht gut verträgt oder eine Zöliakie, auch ein Reizdarmsyndrom zum Beispiel. Also da kommt es halt eben häufig zu. Auch zu Blähungen und damit auch zu Pupsern.
Mhm. Ja, also als jemand, der selber laktoseintolerant ist, kann ich da nur sagen, auch das kann sehr unangenehm sein. Und wie habe ich herausgefunden, dass ich laktoseintolerant bin? Ich musste natürlich deutlich mehr auf Toilette, hatte deutlich viel mehr Luft in meinem Bauch, immer wenn ich Milchprodukte gegessen habe. Was mich dazu gebracht hat, deutlich mehr auf meine Ernährung zu schauen, wenn ich Probleme habe.
Genau, du konntest also ein Lied pupsen, sozusagen.
Das habe ich nie probiert.
Nein, also ganz unbedingt auf Ernährung schauen. Wie gesagt, einfach nur das überhaupt im Blick haben oder vielleicht mal ein Tagebuch schreiben. Viele entdecken dadurch Muster, sowas wie jetzt mal ganz banal formuliert, immer wenn ich Apfel esse, dann oder nach Linsensuppe geht's los oder so Sachen halt. Das sind jetzt natürlich so banale Beispiele. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, rohe Zwiebeln, das ist nicht wirklich sozial verträglich.
Also kein Döner heute.
Also definitiv keine rohen Zwiebeln. Abgesehen davon, dass ich davon auch wirklich Bauchschmerzen und Krämpfe bekomme, ist es einfach rein pupstechnisch und auch vom Geruchsfaktor nicht wirklich
angenehm. Nicht beim ersten Date rohe Zwiebeln essen.
Nee. So, wir wechseln jetzt mal wieder.
Ja, also ich glaube, ich habe schon gesagt, das Gefühl kennt, glaube ich, jeder. Vor allen Dingen, wenn es so richtig schlimm wehtut, man Krämpfe kriegt, richtig viel Luft im Bauch ist und man das Gefühl hat, oh je, wenn ich jetzt nicht das rauslassen kann, dann sterbe ich, dann tut mein Bauch furchtbar weh, ja.
Ja, also diese Gasansammlungen, die können halt wirklich Druck machen. Das ist so oft auch so im linken Oberbauch, wo der Dickdarm so einen Knick macht, so eine Kurve Richtung nach unten hin.
Ich hätte nicht gesagt linker Oberbauch, sondern im Meeting, aber
Ach so, ja. In der Tat. Vor allem, weil man dann auch nochmal zusätzlich versucht, das alles richtig einzuhalten. Mhm. Das ist einfach eine ungünstige Kombination. Da baut sich einfach mehr Druck aus. Ne? Also allein Beckenboden und Bauch zusammenziehen, das macht halt Druck, aber eben auch der Druck von innen durch die Gase. Und das kann wirklich so ein Stechen machen oder auch wie so Krämpfe oder ein Gefühl, dass da was festsitzt. Und ganz häufig helfen wirklich einfache Dinge. Geht jetzt vielleicht im Meeting nicht so günstig mit Bewegung, aber ne, oder Fenchel-Anis-Kümmeltee, mal eine Wärmflasche auflegen oder vielleicht sogar so eine kleine Bauchmassage, mhm. aber wirklich dann sozusagen im Uhrzeigersinn so von rechts über oben nach links, also im Verlauf des Dickdarms sozusagen. Also auch da kann man wirklich viel selber machen. Mhm.
Und was ist, wenn ich jetzt vielleicht auf einmal nicht mehr kontrollieren kann, ob ich pupse oder nicht, wenn er so rausfällt?
Du meinst, ob das normal ist?
Ja.
Nee, das ist tatsächlich, also das kann schon mal passieren, klar, wenn das selten ist und so. Aber wenn das halt häufig vorkommt und wenn man wirklich die Pupse nicht kontrollieren kann, dann sollte das so nicht sein. Und formal nennen wir das sogar Flatusinkontinenz, also Luftinkontinenz, Stuhlinkontinenz ersten Grades, auch wenn es jetzt kein Stuhlgang in dem Sinne ist. Und das kann tatsächlich auch ein Hinweis sein für ganz unterschiedliche Probleme. Wie sollte es anders sein? Ja, zum Beispiel, dass der Schließmuskel schwach ist, ne, oder auch der Beckenboden, oder dass einfach viel zu viel Druck im Darm ist durch eben viel Produktion von Gasen durch ein Ungleichgewicht der Darmkeime, also des Darmmikrobioms. Das kann auf neurologische Ursachen hinweisen. Also es gibt ganz vielfältige Dinge und deswegen empfehle ich in solchen Fällen auf jeden Fall eine Untersuchung, auch wenn das Thema vermutlich den meisten eher peinlich ist.
Ja, man geht jetzt nicht so in die Welt raus und spricht darüber, wie viel man pupsen muss, oder? Also ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, aber es gibt noch ein anderes Thema. Du hast es ganz am Anfang schon erwähnt. Es gibt einen Vaginalfurz. Habe ich das richtig verstanden?
Hast du? Hast du das noch nie gehabt? Naja, jedenfalls ein Vaginalfurz hat nichts mit dem Darm zu tun. Das ist Luft, die tatsächlich in die Vagina gelangt und beim Positionswechsel oder auch bei Entspannung des Beckenbodens wieder entweicht. Typisch ist das zum Beispiel beim Yoga, so in bestimmten Positionswechseln, bei bestimmten Beckenbodenübungen, aber tatsächlich auch beim Sex, wenn einfach viel Luft in sozusagen in die Scheide gepumpt wird.
Mhm. Also muss ich mir dann keine Gedanken machen. Ich bin jetzt nicht krank, nur weil ich mal einen Vaginalfurz hatte.
Nee. Das ist tatsächlich nur Luft. Natürlich wäre es ungewöhnlich, wie sollte es anders sein, wenn das häufig vorkommt und auch völlig unabhängig von der Bewegung oder einfach oft vorkommt, dann sollte man vielleicht schon schauen. Manchmal gibt es das, eine Verbindung vom Enddarm hin zur Scheide. Das nennt sich Recto, also Mastdarm, rektovaginale Fistel. Das ist ein Verbindungsgang, der normalerweise nicht besteht. Und das ist auch eher selten, aber sowas gibt es schon mal. Und die Winde, die im Mastdarm sind, finden dann über diese Fistel einen Anschluss an die Scheide. Und da ist ja kein Schließmuskel und das heißt, die entweichen einfach so. Mhm. Und das kann halt mehr oder weniger sein. Wenn wir jetzt nur von Pupsern reden, natürlich, wenn das ein größerer Gang ist, kann da auch mal ein bisschen Schmier oder tatsächlich Stuhlgang rauskommen, mhm. aber davon reden wir jetzt gerade gar nicht. Ne, also wenn es häufig vorkommt, dann muss man einfach auch nachgucken und auch, ob mit dem Schließmuskel alles zusammenhängt, ne? Aber gut, das wäre jetzt unkontrollierter Windabgang generell. Manchmal kann man das gar nicht so genau unterscheiden, mhm. weil es einfach unkontrolliert rauskommt. Das ist natürlich ein Grund, warum man sich untersuchen lassen sollte. Und auch das oder gerade das ist für die meisten Frauen tatsächlich super unangenehm, da alleine schon drüber zu sprechen.
Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also vielleicht nochmal so zum Ende dieser Folge. Wann sollte man zum Arzt gehen? Wann ist wichtig?
Also was die Pupserei angeht, meinst du?
Ja.
Auch das ist mal wieder eine sehr gute Frage. Und ich kann nur sagen, auf jeden Fall, wenn das Leben dadurch beeinträchtigt wird. Mhm. Ja, also wenn die Gase deutlich zunehmen, wenn Schmerzen auftreten, Bauchschmerzen dabei, wenn die Stuhlgewohnheiten sich verändern oder verändert haben, auf jeden Fall, falls Blut irgendwie dabei ist oder sowas wie Gewichtsverlust, Fieber, Nachtschweiß, dann definitiv. Ne, aber und auch wenn die Winde einfach eben dieser unkontrollierte Windabgang, es ist ja, wenn es das Leben beeinträchtigt, spätestens dann sollte man schauen.
Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Ich glaube, immer wenn es einem nicht gut geht, sollte man zum Arzt gehen. Aber das haben wir ja schon mehrfach in diesem Podcast festgehalten. Pupsen, das habe ich gelernt, ist ganz normal, es ist gesund und nur weil es laut wird, heißt es noch nicht, dass etwas Schlimmes dahinter steckt, richtig?
Ganz genau, häufig ist es einfach der Linseneintopf. Okay, das ist jetzt ein bisschen platt formuliert, aber ja.
Ja, ich glaube, so können wir es stehen lassen. Nächste Woche geht's dann mit einem anderen Thema weiter und vor allen Dingen ein Thema, das vom Namen her, glaube ich, schon relativ furchteinflößend ist. Und zwar die Analvenenthrombose. Ich bin froh, dass wir uns das Wort aufgeschrieben haben und ich das nicht aus dem Kopf sagen musste. Aber vielleicht kannst du ja nächste Woche erklären, was genau das ist, wie sie entsteht und was man eigentlich dagegen tun kann.
Darum soll es gehen, stimmt. Die Analvenenthrombose wird nämlich oft verkannt als, ihr wisst es sicherlich schon,
die Hämorrhoide.
Genau, als die Hämorrhoide. Also hört rein, nächste Folge, ich erkläre euch den Unterschied. Bis dahin, wenn es wieder heißt, apropos, der Podcast rund um den Allerwertesten. Eure Katharina
und eure Anne.